Guten Abend, hallo und grüß Gott bei Lora München. Es begrüßt euch Chris. Im Rahmen unserer Sendereihe Sexualität und Kinderwunsch von Menschen mit Behinderung in Kooperation mit der Aktion Mensch sprechen wir heute mit folgenden Leuten über dieses interessante Thema. Esther Junghans, sie hat eine Zerebralparese, im Volksmund auch als Spastik bezeichnet, an beiden Händen und Beinen. Sie arbeitet als Sprecherin im Netzwerk von und für Frauen und Mädchen mit Behinderung in Bayern, organisiert innerhalb der LAG Selbsthilfe Bayern am Orleansplatz 3 in München. Seit 2005 arbeitet Frau Junghans im Rahmen der WKM, der Werkstatt für Körperbehinderte der Stiftung Pfennigparade, im Netzwerkbüro. Ihre Aufgaben und Themen reichen von Veranstaltungen und Tagungen organisieren, selbstbestimmtes Leben und frauenspezifische Dinge aus dem Bereich Menschen mit Behinderung. Ihr Ehemann Robert Junghans hat eine linksseitige Spastik und setzt sich insbesondere gegen die PID, die Präimplantationsdiagnostik, ein. Sowohl Esther als auch Robert haben seit vielen Jahren einen sehr starken Wunsch nach einem Kind. Oma Hahn-Gräßle ist pädagogische Mitarbeiterin im Projekt Frauenbeauftragte in Einrichtungen der Behindertenhilfe in Bayern. Sie ist hochgradig seh- und hörbehindert, hat einen inzwischen erwachsenen Sohn und legt sehr großen Wert auf das selbstbestimmte Leben von Menschen mit Behinderung. Frau Gräßle arbeitet auch bei der LAG Selbsthilfe Bayern und sie fordert gleiche Rechte für alle. Frau Junghans, würden Sie sich und Ihre Tätigkeit im Rahmen des Netzwerks von und für Frauen und Mädchen mit Behinderung in Bayern bitte vorstellen?
Mein Name ist Esther Junghans. Ich habe im Mai 2016 geheiratet. Mein Mädchennamen, unter dem ich wahrscheinlich noch mehr Leute kennen, ist Hoffmann. Ich arbeite seit 2005 im Rahmen eines Außenarbeitsplatzes der Stiftung Pfennigparade bei den Netzwerkfrauen. Meine Arbeitsschwerpunkte sind Sexualität und Behinderung, Auszug aus der eigenen Wohnung, Familien. Mein Arbeitsschwerpunkt ist außerdem das Thema Kinderwunsch und Partnerschaft, sowie die Beratung von Frauen und Mädchen mit Behinderung rund um das Thema selbstbestimmt Leben.
Frau Junghans, Sie könnten uns noch kurz die Art Ihrer Behinderung nennen, damit die Zuhörer wissen, woran Sie genau sind.
Ich habe eine Zerebralparese, das heißt, es ist eine Spastik in Armen und Beinen. Durch die Spastik bin ich auf den Elektrorollstuhl und 24 Stunden Assistenz angewiesen.
Dann stellen wir den Ehemann von Frau Esther Junghans vor, den Robert Junghans. Der erzählt uns jetzt auch was von sich kurz.
Mein Name ist Robert Junghans. Ich bin im April 2012 nach München gekommen und im Mai 2016 habe ich meine damalige Freundin geheiratet. Auch ich habe eine spastische Lähmung, die allerdings nur den rechten Arm betrifft.
Noch in der Runde ist Frau Oma Hahn-Gräßle und die erzählt uns jetzt auch noch kurz was von sich.
Ja, mein Name ist Oma Hahn-Gräßle, ich bin 40 Jahre alt, verheiratet, habe einen erwachsenen Sohn und komme ursprünglich aus der Nähe von Stuttgart, wo ich auch Sozialpädagogik studiert habe. Seit 2014 arbeite ich für die LAG Selbsthilfe Bayern e.V. und dort bin ich hauptsächlich für das Projekt Frauenbeauftragte in Einrichtungen der Behindertenhilfe in Bayern zuständig.
Frau Junghans, erzählen Sie uns doch bitte etwas über Ihren Kinderwunsch.
Ich habe seit meinem 23. Lebensjahr einen sehr, sehr ausgeprägten Kinderwunsch. Er hat sich bis heute leider nicht erfüllt. der richtige Partner, mit dem ich mir ein Kind hätte vorstellen können, den gab es aus verschiedenen Gründen nicht. Einmal wegen der Behinderung, die meisten Beziehungen, die ich vor der Beziehung mit meinem Ehemann hatte, sind alle daran gescheitert, weil beide im Rollstuhl saßen und auf Assistenz angewiesen sind. Das war damals ein großer Hinderungsgrund. Und seit 2010 bin ich nun mit meinem Robert zusammen, aber leider hat es nicht funktioniert. Und ich denke, es wird auch nicht mehr funktionieren, denn man muss sich vorstellen, ich bin 43 Jahre alt, wenn mein Kind 20 ist, bin ich 63. Ich glaube, dass mir das einfach zu alt ist, dann ein Kind. Jetzt bin ich vielleicht noch jung genug und kann meinem Kind noch viel bieten, aber ich denke, man muss auch in die Zukunft blicken. Ich für mich habe mir so, also für mich so überlegt, dass mein Kind dann noch mehr unter deiner alten Mutter leidet. Mein Mann sieht es ähnlich. Er wird darüber noch nachher selber hier auch berichten. Dennoch ist der Kinderwunsch immer noch groß und das Ausbleiben der Schwangerschaft hinterlässt ein riesengroßes Loch in meinem Herzen. Ich habe sonst alles erreicht, was ich erreichen wollte, nur das Kind blieb versagt.
Ja, das ist ja auch das Problem, wenn dann die Wechseljahre einsetzen, dann wäre ja die Chance sowieso vorbei. Wie läuft denn das genau ab? Läuft die Sexualität da ganz normal ab oder ist das irgendwie komplizierter? Ich kann mir das nicht so ganz vorstellen.
Also mein Mann und ich, wir haben ganz normal Sex miteinander. Aufgrund dessen, weil mein Mann ja doch sehr beweglich ist, brauchen wir über Sexualassistenz uns keine Gedanken machen, weil wir das alles gut selber schaffen. Und ein Kind dann großzuziehen, wäre in meinen Augen, in meinen theoretischen Augen, auch kein Problem, weil ja immer Assistenten bei mir arbeiten in meinem Haushalt und ich zusätzlich noch Elternassistenz über den Bezirk Oberbayern beantragen kann.
Und wie lange probieren Sie es schon mit dem Kinderwunsch? Also wie viele Jahre ungefähr?
Wir sind jetzt seit 2010 zusammen. Wir haben uns 2011 eigentlich das erste Mal Gedanken gemacht, dass es doch schön wäre, eine Familie zu gründen. Es ist aber uns leider versagt geblieben. Ich möchte den Grund, also es gibt einen Grund, den ich persönlich hier nicht unbedingt nennen möchte.
Na gut, rein theoretisch kann es ja trotzdem noch klappen. Dann lassen wir den Herrn Robert Johannes auch mal zu Wort kommen zu der Sache mit dem Kinderwunsch.
Wie meine Frau gerade schon erwähnte, haben wir uns 2011 das erste Mal Gedanken über ein Kind gemacht und es gibt einen Grund, auch ich möchte ihn hier nicht nennen, aufgrund dessen uns dieser Kinderwunsch auf natürlichem Weg verwehrt geblieben ist und auch eine Adoption eines Kindes kam aus verschiedenen Gründen nicht in Frage, was sehr bedauerlich ist in meinen Augen. Hier hat der deutsche Gesetzgeber die Regelungen so streng gefasst, dass es für uns, die wir jetzt beide über 40 sind, unmöglich ist, uns mit dem Gedanken eines eigenen Kindes auseinanderzusetzen.
Ja, ich hatte dann auch mal beim Jugendamt angerufen wegen einer Adoption und sobald ich meine Behinderung erwähnt hatte, war das Thema Kindesadoption vom Tisch. Die haben mich also gar nicht wirklich ausreden lassen. Und wir hatten gar keine Chance, vorstellig beim Jugendamt zu werden, um eine Adoption zu beantragen. Als die gehört haben, das Elternpaar ist behindert, hatten wir gar keine Chance. Und wir hätten, um ein eigenes Kind zu bekommen, noch die Möglichkeit der künstlichen Befruchtung gehabt. Das hätte es schon gegeben. Aber also die Wahrscheinlichkeit, dann, dass es gleich zur Schwangerschaft kommt, ist gleich null. Wir waren im Kinderwunschzentrum und haben uns eingehend beraten lassen. Auch die Zufuhr von Hormonen wäre für mich viel zu anstrengend gewesen.
Und warum ist eine Adoption nicht gestattet? Geht es vom Gesetz her nicht? Oder warum ist das irgendwie abgelehnt worden?
Weil sich, glaube ich, keiner wirklich vorstellen kann. Also wenig Menschen auf der Welt können sich vorstellen, dass man auch eine gute Mama sein kann, wenn man im Rollstuhl sitzt und eine Behinderung mit sich trägt. Das können sich leider ganz wenig vorstellen. Also ich denke, das ist schon einer der Hauptgründe, warum ich oder wir kein Kind adoptieren konnten.
Ja, das ist also heute immer noch ein Problem. Also die Inklusion ist in dem Bereich Menschen mit Behinderung und Kinderwunsch noch nicht so weit fortgeschritten und auch nicht in der Adoptionsgesetzgebung, die wir ja gerade gehört haben. So, jetzt lassen wir die Frau Omahan-Gräßle zu Wort kommen über die Thematik Menschen mit Behinderung und Kinderwunsch.
Ja, so spontan fällt mir dazu ein, dass es Eltern mit Behinderungen nicht erst seit heute oder seit gestern gibt. Das gibt es ja schon wirklich seit eh und je. Und diese Kinder sind auch groß geworden, ohne dass eine Kindeswohlgefährdung vorlag oder ja, dass das Kind nicht gut versorgt wurde. Es haben sicherlich damals keine Arbeitsassistenten zur Verfügung gestanden. Da hat das eben die Oma, die Opa gemacht, die haben mitgeholfen. Und so war das auch in meinem Fall. Also ich habe ja, wie ich schon sagte, einen jetzt schon erwachsenen Sohn, aber ich war auch mal eine Zeit lang alleinerziehend und das war sicherlich ziemlich schwer. Ich musste Ausbildung und Beruf und Kind alles unter einen Hut bringen und das zusätzlich meiner Behinderung. Also ich musste sehr kreativ sein und sehr diszipliniert sein, sehr gut organisiert sein, um mich alleine mit meinem Kind durchzuschlagen, ohne dass es dem Kind an irgendetwas fehlt, zumindest aufgrund meiner Behinderung. Aber es gibt sehr viele Möglichkeiten und man kann sich mit anderen Eltern austauschen, die einem wiederum Tipps geben. Und so entwickelt man eigentlich sogar auch Hilfsmittel, die es gar nicht zu kaufen gibt. Und ja, man kommt trotzdem voran, wie gesagt.
Frau Junghans, kennen Sie denn auch noch andere Frauen mit Behinderung und Kinderwunsch aus Ihrem Tätigkeitsfeld? Können Sie da kurz was dazu sagen?
Ich kenne vor allen Dingen auch Mütter, also Frauen, die Mütter geworden sind und die mit Assistenz, mit Elternassistenz und ihren eigenen Assistenten leben. Und es ist schon ein Spannungsfeld oft, denke ich. Weil oft können sich Assistenten nicht gut genug zurücknehmen oder sehen, dass das Kind jetzt was anderes bräuchte als die Mutter. Aber ich möchte sagen, dass immer noch die Mutter das Sagen hat. Ich denke, dass es wichtig ist, dass die Chemie zwischen Elternassistenz und Assistenznehmerin einfach stimmen muss. Und dass die Diskrepanzen zwischen Elternassistenz und Mutter nicht vor dem Kind ausgetragen werden sollten, sondern in einem späteren Gespräch, wenn das Kind im Bett ist.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Hören Sie nun ein Statement der Aktion Mensch zum Begriff Inklusion. Zitat: Inklusion bedeutet, dass jeder Mensch ganz natürlich dazugehört. Egal wie du aussiehst, welche Sprache du sprichst oder ob du eine Behinderung hast. Jeder kann mitmachen. Zum Beispiel: Kinder mit und ohne Behinderung lernen zusammen in der Schule. wenn jeder Mensch überall dabei sein kann, am Arbeitsplatz, beim Wohnen oder in der Freizeit, das ist Inklusion. Wenn alle Menschen dabei sein können, ist es normal, verschieden zu sein. Und alle Menschen haben etwas davon. Wenn es zum Beispiel weniger Treppen gibt, können Menschen mit Kinderwagen, ältere Menschen und Menschen mit Behinderung viel besser dabei sein. In einer inklusiven Welt sind alle Menschen offen für andere Ideen. Wenn du etwas nicht kennst, ist das nicht besser oder schlechter. Es ist normal. Jeder Mensch soll so akzeptiert werden, wie er oder sie ist. Jeder Mensch hat das Recht darauf, dabei zu sein. In der UN-Behindertenrechtskonvention ist das Recht auf Inklusion festgeschrieben. Die UN-Behindertenrechtskonvention ist ein Vertrag, den viele Länder unterschrieben haben. Auch Deutschland. Doch Deutschland und die anderen Länder müssen noch viel dafür tun, damit der Vertrag eingehalten wird. Zitat Ende. Das war ein Statement der Aktion Mensch zum Begriff Inklusion. Willkommen zurück bei unserer Gesprächsrunde zum Thema Sexualität und Kinderwunsch von Menschen mit Behinderung in Kooperation mit der Aktion Mensch. Mit Esther Junghans, Robert Junghans und Oma Hahn-Gräßle. Frau Junghans, was würden Sie sich vom Gesetzgeber wünschen für das Thema Inklusion? Was müsste da gesetzlich geändert werden? Was ist da Ihr Hauptanliegen?
Dass jeder Mensch so leben und arbeiten kann, wie er das möchte, und dass es unbürokratisch möglich sein muss, Leistungen, die man für dein Leben braucht, egal ob Elternassistenz oder eigene Assistenz oder Arbeitsassistenz, man muss sie unbürokratisch beantragen können. Nur so kann Inklusion funktionieren.
Herr Junghans, zum Thema Inklusion und die Zukunft, was fällt Ihnen da spontan ein?
Ich kann mich meiner Frau nur anschließen, möchte aber auch noch ein Stück weitergehen und würde mir wünschen, dass es zukünftig Menschen mit Behinderung, die sich ein Kind wünschen, leichter gemacht wird, dass die Hürden, die es heutzutage noch gibt, um ein Kind zu bekommen oder auch zu adoptieren, dass diese Hürden einfach abgeschafft werden, dass jeder Mensch, der möchte, wenn er denn die richtige Partnerin, den richtigen Partner gefunden hat, auch die Chance hat, sowohl auf natürlichem wie auch auf alternativem Weg ein Kind zu bekommen.
Frau Junghans, kennen Sie außer Professor Gerlinde Debus von der Helios Klinik in Dachau bei München auch noch andere Gynäkologinnen oder vielleicht auch einen Gynäkologen, der Menschen mit Behinderung, also Frauen mit Behinderung, als Ansprechpartner und Hilfe dienen kann? Also ich habe im Internet nur die Frau Debus gefunden. Kennen Sie da noch jemand anders?
Nicht persönlich. Von einer Bekannten weiß ich, dass es in der Gieseler Straße in München noch einen Frauenarzt gibt, der sich sehr gut während ihrer Schwangerschaft um die Bekannte gekümmert hat. Und ich persönlich bin sehr froh, dass ich zu Frau Dr. Debus gekommen bin, weil sie war die erste und einzige Ärztin, die mich mit meinem Kinderwunsch trotz des doch sehr hohen Hilfebedarfs ernst genommen hat und wirklich nur die Risiken abgeklärt hat, die eine Schwangerschaft bei mir mit sich bringen würden. Aber nicht sich damit befasst hat, wie kümmere ich mich um mein Kind, wenn es denn da ist. Bei mir wäre nur eine engmaschige Schwangerschaft von ihrer Seite nötig gewesen. Alles andere hat sie mir ohne weiteres zugetraut.
So, dann hätte ich noch eine Frage zu den Hilfsmitteln. Frau Junghans, wenn eine Frau mit Behinderung jetzt ein Kind bekommt, gesetzt den Fall, welche Hilfsmittel werden denn da von der Stadt München oder vielleicht auch vom Freistaat Bayern finanziert? Welche Sachen sind das konkret?
Also soweit ich weiß, haben die Frauen, die in meiner Beratung waren, ihre ganzen Hilfsmittel selbst finanziert. Mir ist nichts bekannt, dass jemand einen Zuschuss bekommen hat, weil sie für ihr Baby zu versorgen ein Hilfsmittel gebraucht haben. Vielleicht kann man da sich, wenn eine Frau sich entscheidet, auch nochmal an den Verband Behinderter Eltern e.V. wenden. Vielleicht haben die da noch mehr Erfahrungen als wir hier in München.
Nächste Frage ist ein bisschen heikel. Und Sie sagen halt einfach, wenn Sie dazu was sagen wollen, einfach Ihre Meinung. Sie müssen da nicht ins Persönliche gehen, sondern können auch allgemein darüber reden. In den letzten Monaten hat die Elisabeth Scharfenberg von den Grünen im Bundestag die Debatte aufgebracht über die Sexualassistenz auf Rezept. Sexualassistenz heißt also praktisch, dass in puncto Sexualität Hilfestellungen erfolgen von außen für Menschen mit Behinderung. Herr Junghans, jetzt fangen wir mal mit Herrn Junghans an.
Ich stehe der Sache eher zwiegespalten gegenüber. Auf der einen Seite denke ich, sollte die Sexualität eines Paares auch in der Zweisamkeit des Paares bleiben. Aber auf der anderen Seite, wenn es die Situation und die Gegebenheiten erfordern, dann sollte das schon auch möglich sein, eine solche Sexualassistenz zu bekommen. Ob die jetzt allerdings von der Krankenkasse finanziert wird oder von wem auch immer, das ist eine Sache, da weiß ich nicht, ob die Krankenkassen sowas in ihren Leistungskatalog integrieren können. Ich glaube eher, dass das eine Sache ist, die dann, wenn, beim betroffenen Paar selber bleibt oder bei der betroffenen Person selber.
Ja, im Internet sind auch ziemlich viele kritische Kommentare zu lesen über diesen Vorschlag von der Frau Scharfenberg. Frau Gräßle, möchten Sie was zum Thema Sexualassistenz sagen?
Also, dass es so etwas gibt, bin ich vielleicht vor ein, zwei Jahren im Rahmen meiner Projektarbeit überhaupt darauf gestoßen. Eine Frau aus Nürnberg, eine Beratungsstelle, die das macht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das ein super Angebot. Ja, auch Menschen mit Behinderung haben Recht auf Sexualität. Und wenn es dafür Unterstützung braucht, behinderungsbedingt, dann ist das völlig in Ordnung. Und aus welchem Topf das nun mal finanziert wird, ist mir letztendlich auch wurscht, denn das ist das Natürlichste der Welt und da hat jeder ein Recht drauf. Und wie das nun mal gehen soll, vor allem ohne, dass man sich vielleicht dabei wehtut oder der andere nicht zum Zuge kommt und sich nicht wohlfühlt, ist doch alles Blödsinn. Also von daher finde ich das top. Aber ich weiß nicht, wie das tatsächlich vor Ort abläuft, wenn so eine Sexualtherapeutin dabei ist, wer welche Hilfestellung braucht, das ist sicherlich sehr unterschiedlich, aber grundsätzlich finde ich das Angebot super.
Ja, ich denke auch, man sollte offen bleiben in der Frage und das nicht gleich abschmettern, bin ich auch der Meinung. Frau Junghans, darf jetzt auch was dazu sagen zum Thema Sexualassistenz?
Ich finde das Thema Sexualassistenz ein super Angebot und ich bin auf jeden Fall dafür, dass auch Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit haben sollten, Sexualassistenz in Anspruch zu nehmen. Von welchem Topf, ist mir ähnlich wie der Frau Gräßle relativ egal. Ich denke einfach, dass viele Menschen aufgrund ihrer Behinderung gar keine Chance haben, einen Partner zu finden. Und rausschwitzen kann man sich die Lust auch nicht. Also ich finde das auf jeden Fall sehr, sehr wichtig und gut, dass es sowas gibt und dass es Sexualassistenten gibt Und ich danke hier den Sexualbegleitern, die es ja heutzutage schon gibt, die in Trebe und sonst wo ausgebildet werden, danke ich für ihre tolle Arbeit.
Ja, das war doch jetzt ein schönes Statement von der Frau Junghans. Im Internet habe ich gelesen, dass viele Ärzte mit behinderten Frauen angeblich überfordert sind, also mit Menschen mit Behinderung, die ein Kind sich wünschen. Stimmt das, dass die Ärzte damit überfordert sind, oder stimmt das eher nicht? Frau Gräßle, was meinen Sie dazu?
Also ich habe bisher nur positive Erfahrungen mit Frauenärztinnen und Ärzten gemacht, wobei ich glaube, dass das auch auf die Art und Schwere der Behinderung ankommt. Zu dem Zeitpunkt, als ich einen Kinderwunsch hatte und bei Frauenärzten war, muss ich auch dazu sagen, habe ich wesentlich besser gesehen. Da war das noch nicht so richtig auffällig. Aber dennoch, unabhängig davon, habe ich da nur positive Erfahrungen gemacht und ich habe das Gefühl gehabt, ernst genommen zu werden. Glaube aber auch wiederum, dass es oft daran liegt, dass Ärzte sehen, wenn ich von einem nicht behinderten Mann begleitet werde und ja auch selber in dieser Arztpraxis relativ gut zurechtkomme, dann fehlt da jegliche Vorstellung davon, warum ich das jetzt nicht tun können sollte. Und denke aber einfach, wenn jetzt beispielsweise eine Frau im Rollstuhl kommt, die sich auch sehr wenig bewegen kann, die Hände, Arme und Beine, und es erstmal gar nicht so einfach ist, sich überhaupt untersuchen zu lassen, dass da dann gleich jegliche Vorstellung von den Ärzten runtergeht, dass man sagt, wie soll denn das gehen? Und da wissen die überhaupt nichts, dass es geht und dass sich diese Menschen, die da hinkommen und einen Kinderwunsch haben, sehr wohl Gedanken gemacht haben und auch sich überlegt haben, wie sie das Kind gemeinsam versorgen können, welche Unterstützungsmöglichkeiten oder Hilfsmittel es gibt. Und ich denke, man fragt ja auch nicht jedes Paar, das keine Behinderung hat, haben sie sich überhaupt eine Vorstellung gemacht, wie sie ihr Kind denn großziehen wollen, wie sie es ernähren wollen, haben sie denn genug Geld oder haben sie eine vernünftige Unterkunft? Solche Dinge werden ja auch nicht gefragt, um mögliches Kindeswohl abzuwehren oder Ähnliches.
Frau Junghans, wenn jetzt zu Ihnen eine junge Mutter oder eine junge Frau mit Kinderwunsch kommt, die eine Behinderung hat und die will unbedingt ein Kind, was raten Sie denn der Frau zuerst? Was ist der erste Schritt?
Also ich rate zuerst mal zu einem Frauenarzt zu gehen und die Risiken aufzuklären und ob von ärztlicher Seite eine Schwangerschaft anzuraten ist, weil ich meine, bevor man sich selber gefährdet, das sollte man vielleicht, und dann noch stirbt vielleicht, wenn man das Baby nicht austragen kann, aus was für Gründen auch immer, dann sage ich, lassen Sie es abklären und klären Sie Ihre persönliche Situation und dann steht einem Kinderwunsch nichts im Wege. Also das Kind muss halt dann gut versorgt sein. Also das ist mir wichtig. Und ich will auch noch mal sagen, liebe Frauen, die ihr ein Baby wollt, kommt bitte gleich zu uns in die Beratung, bevor kurz nach Feststellen der Schwangerschaft, weil das Beantragen von Elternassistenz oder anderen Leistungen ist oft sehr langwierig. Und wenn die Kinder dann schon geboren sind und es wird dann erst hier angerufen, dann kann ich auch nicht so schnell oft reagieren und das Beantragen dauert halt noch mal länger.
Mhm. Wissen Sie die Internetadresse zufällig auswendig, dass die Leute das gleich im Internet eintippen können?
Also den Elternassistenz gibt es auf der Seite, Antrag gibt es auf der Seite vom Bezirk Oberbayern. Und der kann auch von mir zugeschickt werden. Zusätzlich ist noch abzuklären, wie die finanzielle Situation der Eltern ist. Weil ich glaube, wenn man vermögend ist, hat man keinen Anspruch auf Elternassistenz. Das ist hier nochmal ganz wichtig zu erwähnen.
So, nochmal die konkrete Anlaufstelle. Das ist in München am Orleansplatz Nummer 3. Das Netzwerk von und für Frauen und Mädchen mit Behinderung in Bayern. Und die Räumlichkeiten befinden sich in der LAG Selbsthilfe Bayern. Es geht weiter mit unserer Gesprächsrunde zum Thema Sexualität und Kinderwunsch von Menschen mit Behinderung in Kooperation mit der Aktion Mensch. Mit Esther Junghans, Robert Junghans und Uma Hahn-Gräßle. Was fällt Ihnen zum Thema gesellschaftliche Anerkennung von Menschen mit Behinderung und Kinderwunsch ein, Frau Gräßle?
Ja, zunächst mal, wenn ich mich so an meine Zeit zurückerinnere, wenn ich mit meinem Kind unterwegs war, wurde ich doch schon auch mal gefragt, warum ich denn so ein kleines Brüderchen hätte. Man konnte sich einfach nicht vorstellen, dass ich die Mutter bin, die auch ein Kennzeichen für blinde Menschen trägt oder eben einen Blindenstock, je nachdem. Und es ist einfach nirgendwo vorgesehen, dass auch Menschen mit Behinderungen Eltern sein können und dass sie das schaffen. Es ist immer wieder großes Erstaunen, aber auch viel, viel Besorgnis. Und all diese Risiken, die man Eltern mit Behinderungen zuschreibt, auf diese Ideen würde ich nie kommen, weil die nie irgendwo mal stattgefunden haben. Also weder bei mir noch bei anderen Eltern mit Behinderungen. Da ist die Gesellschaft sehr kreativ, was bei uns mit Menschen mit Behinderungen doch alles schiefgehen könnte mit einem Kind, obwohl man doch nur sehr wenig über Menschen mit Behinderungen weiß im Allgemeinen. Mhm. Und ich denke, es ist doch eigentlich schon wichtig, dass die Menschen aufeinander gucken und schauen, wo läuft's gut, wo läuft's nicht gut. Das hat man ja heutzutage viel seltener, vor allem in der Großstadt. Aber ich denke, es kommt auch darauf an, warum man es tut und was der Hintergrund da ist. Gibt's viel Aufklärung noch.
Mhm. Herr Junghans?
Wenn ich da an meine Situation denke, vor allem die Akzeptanz innerhalb der eigenen Familie, dass nicht gesagt wird, nur weil du behindert bist, ist es für dich nicht gut, ein eigenes Kind zu bekommen. Oder wenn es dann so weit ist, dass man als Paar ein Kind bekommt, dass dann wenn sich's rausstellt, dass es Probleme in der Schwangerschaft gibt, dass dann die Pränataldiagnostik angewandt wird, finde ich sehr problematisch, weil durch diese Untersuchungsmethode kann in meinen Augen ein schon bereits bestehender negativer Zustand einer, vor allem einer Frau mit Behinderung, unter Umständen noch mal verschlimmert werden. Also ich stehe der Sache mit der Pränataldiagnostik sehr, sehr negativ gegenüber.
Frau Esther Junghans, was fällt Ihnen zum Thema gesellschaftliche Anerkennung von Menschen mit Behinderung und Kinderwunsch ein?
Ich denke einfach, dass die gesellschaftliche Anerkennung schon besser ist als noch vor 10, 15 Jahren. Aber ich denke, wir müssen noch viel arbeiten daran, dass Eltern mit Behinderungen mit dem richtigen Unterstützungsnetz, und darauf kommt es an, dass jeder sein Unterstützungsnetz eben findet, wie er das haben möchte und haben kann, dass das noch viel weiter ausgebaut werden muss. Also die Elternassistenz muss unbürokratisch vollzogen werden können. Es muss die Möglichkeit geben, eine begleitete Elternschaft von Menschen vielleicht mit kognitiven Einschränkungen zu ermöglichen. Hier in Bayern gibt es nur ein einziges Haus, soweit ich weiß. Das ist in Schönbrunn, wo Eltern mit ihren Kindern betreut werden. Ein weiteres Haus gibt es noch in Köln, aber das ist ja für Bayern viel zu weit weg.
Was sind denn Ihre konkreten Wünsche für die Zukunft, damit Frauen und auch Männer mit Behinderung, die einen Kinderwunsch haben, ein gleichberechtigtes und selbstbestimmtes Leben führen können. Herr Junghans.
Mir wäre wichtig, dass die Hürden für eine Elternschaft, wenn ein Paar behindert ist, niedriger gelegt werden. Weil sonst bleiben einfach Paaren Möglichkeiten, sich zu entfalten, verwehrt.
Frau Gräßle, was haben Sie für Wünsche für die Zukunft?
Also zum einen wünsche ich mir, dass Elternassistenz unabhängig vom Einkommen ist. Das ist ungerecht, denn Kindergeld ist auch unabhängig vom Einkommen. Und ich denke, keiner, der wirklich sehr vermögend ist, würde sich jetzt dieses Geld beantragen, wenn es denn tatsächlich, ja, das ist ungerecht, finde ich nicht in Ordnung, denn es ist zum behinderungsbedingten Ausgleich da. Zum anderen wünsche ich mir, dass es mehr Ärzte, Frauenärzte gibt, die sich diesem Thema wirklich annehmen und nicht blockieren, aus welchem Grund auch immer, sei es aufgrund der persönlichen Einstellung, die überhaupt gar nichts in diesem Zusammenhang verloren hat, sei es aber auch aufgrund an mangelnder Erfahrung von Menschen mit Behinderungen. Und ja, zum Dritten wünsche ich mir einfach, dass in der Gesellschaft dieses Thema ganz normal behandelt wird und auch man Eltern mit Behinderungen das Recht eingesteht, wie ihnen selbst auch eine Familie zu gründen.
Frau Junghans, was sind denn Ihre konkreten Wünsche für die Zukunft in Bezug auf die Thematik Frauen und Männer mit Behinderung, die einen Kinderwunsch haben oder vielleicht auch schon ein Kind betreuen?
Ich wünsche mir, dass behinderten Eltern die gleichen Chancen und Rechte eingeräumt werden wie nicht behinderten Paaren. Denn es gibt keinen Elternführerschein. Den gibt es nicht bei behinderten Eltern und den gibt es auch nicht bei nicht behinderten Eltern. Auch nicht behinderte Eltern können überfordert sein und da fragt man dann nicht nach und überlegt sich, soll das Kind besser weggenommen werden oder sollte das Kind irgendwie anders betreut werden. Zum anderen schließe ich mich der Frau Gräßle an und wünsche mir, dass auch Eltern, die jetzt vermögender sind und nicht auf sonstige Sozialleistungen angewiesen sind, das Recht auf Elternassistenz haben. Denn wie Frau Gräßle schon sagt, das Kindergeld ist auch unabhängig vom Vermögen zu gewähren.
So, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei unseren Gesprächspartnern heute. Esther Junghans, Robert Junghans und Uma Hahn Gräßle vom Netzwerk von und für Frauen und Mädchen mit Behinderung in Bayern, die in der LAG Selbsthilfe Bayern organisiert sind.
Lora ist Freiheit on Air. Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr. Und am Wochenende hast du frei.
Hören Sie nun einen Gastbeitrag von Radio Korax über die Debatte um Sexualassistenz für behinderte Menschen. Die Grünen-Abgeordnete Elisabeth Scharfenberg sagte in der Welt am Sonntag vom 8. Januar 2017, Zitat: Eine Finanzierung für Sexualassistenz ist für mich vorstellbar. Die Kommune könnte über entsprechende Angebote vor Ort beraten und Zuschüsse gewähren. Zitat Ende. Matthias Vernaldi aus Berlin war im Gespräch über das heikle Thema Sexualassistenz für Menschen mit Behinderung.
Also ich bin jetzt seit 2000 in der Sexualberatung für behinderte Menschen tätig. Und natürlich gibt es ein ganz, ganz großes Minus auf dem Bereich der Finanzierung. Gerade schwerbehinderte Menschen oder eben auch durch Alter pflegebedürftige und demente Menschen haben für sexuelle Dienste so gut wie kein Geld übrig, weil sie sowieso meist Sozialhilfeempfänger oder eben Rentenempfänger sind oder in einer Einrichtung leben, wo alle ihre Einkünfte eigentlich dafür draufgehen. Auf der anderen Seite sage ich, ebenfalls ein schwerbehinderter Mensch, dass diese Sicht uns natürlich auch wiederum als Sexualobjekte oder als in unserem erotischen Wert abwertet. Also behinderte Menschen, pflegebedürftige Menschen wären die einzigen in der Gesellschaft, die sexuelle Dienste dann finanziert bekämen von der öffentlichen Hand. Und das bedeutet ja, dass die ganz, ganz unten stehen im Ranking des Fleisches.
Also eben eine abwertende Sonderstellung an der Stelle.
Das wird ja dann auch mediziniert. Das muss ja ein Arzt feststellen.
Verschrieben werden.
Genau, das ist ja dann irgendwie, ist dann Behinderung und Sexualität hat was eher mit Krankhaftigkeit zu tun.
Dennoch gibt es ja ein ähnliches Konzept wie das, was da jetzt gerade vorgeschlagen wurde, in zwei anderen Ländern, in den Niederlanden und Dänemark in der Form schon. Vielleicht kannst du dazu was sagen, wie gut oder schlecht es dort funktioniert oder ankommt.
Also in den 80er Jahren war das in Holland allgemein bekannt. Und wenn du da als Rollstuhlfahrer in Amsterdam im Roten Lichtviertel aufgetaucht bist, da bist du auch derjenige gewesen, den die Prostituierten angemacht haben, weil sie wussten, aha, der kommt eigentlich deshalb und der hat auch Geld vom Staat dafür erhalten. Also ich weiß von niederländischen Prostituierten, mit denen ich geredet habe, dass das schon auch sehr problematisch oft ist. Aber insgesamt würde ich sagen, die Idee ist deshalb auch problematisch, weil Prostitution ja in den letzten 10 Jahren immer mehr eingeschränkt wurde. Und wir haben ja auch gerade neue sogenannte Prostituierten-Schutzgesetz, das Prostituierte an allen Ecken einschränkt und eigentlich zum Ziel hat, Prostitution aus der Gesellschaft rauszudrängen. So gesehen wäre das ja natürlich mal wieder ein Schritt in die andere Richtung, zu sagen, hört mal her, die Arbeit, die hier die Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter machen, das ist eine gesellschaftlich wichtige Arbeit. Das trifft ins Zentrum unseres Menschseins, nämlich auf unser Recht auf Sexualität, auf den eigenen Körper, auf die eigene Lust.
Natürlich könnte man das gleichzeitig auch als eine Art Doppelmoral verstehen, also diese Einschränkungen, die das Prostituiertenschutzgesetz postuliert auf der einen Seite und gleichzeitig die jetzige Forderung nach der finanzierten Sexualassistenz.
Ja, also ich glaube, das ist die übliche westliche Sozialpolitik. Da wird immer Schrott mit Schrott zusammengetan oder Abfall mit Abfall. In dem Fall hier die pflegebedürftigen Menschen und die Prostituierten. Da ist so wenig Wertschätzung dabei. Ich würde ja sagen, wir bräuchten insgesamt mehr Gelder in die Hand behinderter Menschen, dass sie eben von sich aus Nachteilsausgleiche handhaben können. Ich glaube, in Dänemark ist das auch so. In Dänemark gibt es keine Extrafinanzierung. Also wir haben ja jetzt im Pflegestärkungsgesetz 3 und auch 2 gibt es ja diese Zusatzleistung zur Pflege hinzu. Und wenn man da überlegen würde und sagen, okay, da gibt es im Monat 50 oder 100 Euro mehr, die dafür zur Verfügung stehen, ohne dass man dann jetzt sagt, dass die Dienstleister und Dienstleisterinnen sich zertifizieren müssen und extra Sexualassistenten sein müssen, dann würde ich auch sagen, ist das ein richtiger Ansatz.
Du hast es gerade angesprochen mit dieser Ausbildung. Ich habe gerade nochmal geschaut. Also in Dänemark ist es eben zumindest so, dass es diese Zertifizierung gibt, also einen Ausbildungsgang sozusagen zum Sexualassistenten oder zur Sexualassistentin mit einem speziellen Training, also und dann einem Zertifikat. Und das sind dann eben diejenigen, die in dem Bereich dann bevorzugt eben arbeiten sollen oder können oder auch dürfen.
Da muss ich einfach aus Kundensicht sagen, das ist furchtbar. Also ich meine, ich möchte mir doch als Kunde einer sexuellen Dienstleistung möglichst breit aussuchen können, wen ich buche. Weil das Ganze hat ja sehr viel mit der berühmten Chemie zu tun, ne? Also mit Vorlieben, aber auch, man begegnet einem Menschen und dann weiß man, ob das auf der erotischen Ebene miteinander klappt oder nicht. Also ich kenne viele, viele Menschen, mit denen stimme ich politisch überein. Die finde ich auch sonst super. Aber mit denen möchte ich nicht unbedingt Sex haben. Und das kann man auch vorher oft gar nicht so genau wissen, mit wem man das möchte. Wenn dann die erst eine Zertifizierung vorlegen müssen, na, wer bleibt denn da übrig? Also wenn ich jetzt an die Sexualbegleiterinnen in Deutschland denke, von denen ich garantiert die Hälfte kenne aufgrund meiner Beratung und aufgrund meiner Verbindung, würde ich sagen, da bleiben 2 oder 3 übrig, mit denen ich mir vorstellen könnte, Sex zu haben. Und das deutschlandweit. Zum anderen, glaube ich, wird Behinderung und Pflegebedürftigkeit hier wieder sowas von an den Rand gestellt. Also ich glaube, dass ein guter Sexarbeiter, eine gute Sexarbeiterin, die einfach körperlich offen sind, die Lust geben können, die Lust fordern können, die sich und den anderen so vom Grundsatz her kennen, die können diesen Job auch machen. Es gibt verschiedene Dinge manchmal zu beachten. Da können also die behinderten Menschen, wenn sie selber für sich sprechen können, ja dann aktiv werden. Beziehungsweise können ihre Pflege- oder Fürsorgeperson um man sagt, du musst aufpassen, dass du ihn an der und der Stelle nicht belastet, weil dann verrenkt er sich das Knie oder sowas. Mehr ist dafür nicht nötig. Also wie gesagt, ich bin jetzt 15 Jahre, mehr als 15 Jahre dabei, habe unendlich viele Klienten, auch Leute mit umfangreichen geistigen Behinderungen, diesbezüglich vermittelt. Und es war in den seltensten Fällen eine Sexualbegleiterin nötig. Das waren ganz normale Prostituierte aus Bordellen oder vom Escort.
Das war ein Gastbeitrag von Radio Korax im Gespräch mit Matthias Vernaldi. Nun sind wir am Ende unserer heutigen Sendung Sexualität und Kinderwunsch von Menschen mit Behinderung in Kooperation mit der Aktion Mensch angelangt. Wir sprachen heute mit folgenden Leuten über dieses Thema: Esther Junghans, Robert Junghans, Omahan Gräßle und Matthias Vernaldi in einem Gastbeitrag von Radio Korax. Die Internetadresse des Netzwerks von und für Frauen und Mädchen mit Behinderung in Bayern lautet netzwerkfrauen-bayern.de. Organisiert sind die Netzwerkfrauen innerhalb der LAG Selbsthilfe Bayern am Orleansplatz 3 in München. Am Mikrofon verabschiedet sich Chris. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern noch einen schönen Abend.
Die eben gehörte Sendereihe »Sind wir auf dem Weg zur inklusiven Gesellschaft« wird gefördert von Aktion Mensch.